Hallo, hier ist der vierte Sustainable Podcast von
Friederike
und Jens und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal war ich in Frankfurt gewesen und habe da Lucia interviewt. Wozu habe ich sie an sich interviewt?
Diesmal hast du mit Lucia darüber gesprochen, was man eigentlich in Frankfurt machen kann, um nachhaltiger leben zu können. Wir wollen dieses Mal auch darauf hinweisen, dass unsere Podcasts natürlich unbezahlte Werbung enthalten, weil wir über Sachen sprechen, die wir selber irgendwie toll finden.
Genau, also wir machen keine Werbung, das ist unbezahlte Werbung oder wir machen Werbung und das ist dann unbezahlte Werbung. Das heißt, wir bekommen nichts von irgendwem dafür, sondern wir finden die Sachen selbst gut. Und genau, das wollten wir nur mal vielleicht sagen jetzt an dieser Stelle. Und ja, wir freuen uns, dass ihr jetzt zuhört. Der fünfte Podcast wird sicher auch bald dann erscheinen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim fünften wieder dabei seid. Aber nun erstmal viel Spaß beim vierten Podcast mit Lucia. Hallo, hier ist der vierte Podcast von Sustainable von Friederike und Jens. Diesmal sagt Friederike nicht Friederike, weil sie nicht da ist. Diesmal ist es so, dass ich auf Reisen bin mit Sustainable in Frankfurt und ich habe heute Lucia zu Gast.
Hallo Jens.
Hallo Lucia. Schön, dass du da bist und Lucia wohnt in Frankfurt, Frankfurt am Main und freue mich darüber, dass wir sie gefunden haben, dass wir sie fragen können, wie grün es in ihrer Stadt ist und wir haben diesmal keine Oberthemen, wie wir es sonst versuchen irgendwie zu machen, sondern es geht einfach mal darum, was Lucia uns sagen kann über Frankfurt und die grüne Seite vielleicht Frankfurts. Genau. Lucia, vielleicht nur ganz kurz, dass wir so ein bisschen einordnen können, wer bist du überhaupt?
Hallo, also ich bin Studentin aktuell. Ich wohne in Frankfurt seit 2014 und bin 27 Jahre alt.
Super, genau, also noch sehr jung und das ist auch eine Frage, die ich dann sozusagen auch gleich mal anschließen würde. Also die kommt zwar eher später jetzt sozusagen in unserem Regieplan, aber du hast es ja gesagt, 27 Jahre jung, würde ich sagen. Glaubst du, dass die Generationen, also jetzt insbesondere Y, zu der du dann gehörst, aber auch natürlich auch Z, dass die ganz anders ticken als die Generation davor vielleicht? Hast du das Gefühl vielleicht?
Es ist immer schwierig, globale Aussagen über eine Generation zu treffen. Also im Vergleich zu der jetzigen Generation, die sich durch Fridays for Future und andere Aktionen doch sehr stark in die Öffentlichkeit, in die öffentliche Wahrnehmung auch spielt, finde ich meine Generation tendenziell eher unpolitisch. Also ich erinnere mich eigentlich nur an eine große Sache, die damals Thema war. Das war, als ich in der sechsten Klasse war und in Bayern zur Schule ging, es darum ging, dass das G9 abgeschafft werden sollte zugunsten des G8. Da gab es tatsächlich Widerstand, der aber auch tatsächlich eher stark von den Eltern ausging und auch relativ schnell im Sand verlaufen ist. Also das muss ich sagen, finde ich jetzt nicht besonders politisch. Ja. Also ich würde sagen, sie ist die Generation, so wie ich sie wahrgenommen habe, ist eher unpolitisch und nicht besonders mutig. Und so wie ich es jetzt aktuell erlebe, auch eher materialistisch.
Ja, vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, dass es sozusagen das Ende immer näher kommt oder dass es auch Menschen jetzt immer mehr wahrnehmen, dass sich was verändert, dass die Umwelt sich verändert, dass es vielleicht weniger Tiere gibt, auch bei uns in Deutschland, dass jetzt nicht nur Regenwald geholzt wird, irgendwie weit entfernt, sondern dass vielleicht auch das spürbar ist. Hast du das Gefühl, dass vielleicht mehr Menschen das spüren, jetzt also auch auf Frankfurt bezogen, dass sich was verändert in der Natur, in der Umwelt?
Ich denke, dass sogar tatsächlich die Städter das stärker wahrnehmen als die Menschen auf dem flachen Land. Also tatsächlich geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um die Wahrnehmung selber der Natur, sondern es geht eher auf den Fokus, den man setzt. Und da sehe ich auf dem Land jetzt, zumindest was meine Familie angeht, eher so ein Herunterspielen und ein Verdrängen. Ja, es ist ja alles grün. Links und rechts von der Autobahn ist alles grün. Das tatsächlich, also führt eher zu einer Entfremdung sogar, würde ich sagen.
Ja, es ist nachvollziehbar. Übrigens sage ich nur mal ganz kurz was zu einem Setting, auch so, wo wir hier sitzen, bevor nämlich hier Windgeräusche zu hören sind. Also wir sitzen ja auf einem Hochhaus, ich sage jetzt nicht wo, aber wir sitzen auf einem Hochhaus, auch ganz legal, und blicken jetzt hier runter oder rüber zu vielen Hochhäusern in Frankfurt. Also es ist eine tolle Skyline und wirklich ganz inspirierend. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was gesagt, also auch von Stadt und Land, was mich jetzt nochmal interessieren würde, jetzt wieder auf Frankfurt bezogen, wie lange bist du denn jetzt in der Stadt? Also wie lange kennst du denn die Stadt jetzt auch? Oder kennst du da oder hast du auch Veränderungen vielleicht gesehen jetzt in Frankfurt, in der Zeit, wo du hier lebst?
Ja, tatsächlich ziemlich viele sogar. Also Frankfurt wächst, wird enger, wird dichter. die Hochhäuser wachsen. Als ich hierher kam, wurde die neue EZB gerade gebaut. Da war sie noch eigentlich noch nicht zu sehen. Jetzt ist sie fertig. Hier sieht man die...
Wann war das?
Das war 2000. Puh, also da war ich noch gar nicht
ungefähr
fest in Frankfurt. Das war 2011, fing es an und hat 3 Jahre gedauert. Also 2014 wurde sie fertiggestellt.
Okay.
Damals gab es dann auch große Proteste zur Eröffnung der EZB. Da hat die Stadt gebrannt und der schwarze Block aus ganz Europa war hier. Da erinnern sich bestimmt auch viele noch. Aber es werden tatsächlich hier, auch aktuell, wo wir gerade auf die Skyline schauen, ich glaube 3 sehr große Häuser gebaut und sind fast fertig.
Glaubst du auch, dass die sozusagen nachhaltiger gebaut werden oder weißt du es vielleicht sogar? Ich würde es dir zutrauen, weißt du es?
Weiß ich nicht, nein. Also es werden ja auch aktuell schon wieder viele Bauten abgerissen, die so nach dem Krieg 50er, 60er Jahre entstanden sind. Also die waren wohl nicht so nachhaltig, beziehungsweise hatten die wahrscheinlich auch Probleme mit der Deckenhöhe, die jetzt mit den vielen Kabelkanälen, die man heutzutage braucht, nicht mehr ausreicht. Weiß ich nicht, ob das heutzutage eine Rolle spielt. Also in der Commerzbank beispielsweise gibt es ziemlich viel Grün. Aber das könnte man natürlich auch als Greenwashing abtun, das weiß ich aber nicht.
Es gibt natürlich noch viele andere Banken, wie die Deutsche Bank, wie die Sparda Bank, wie die Kreissparkasse und die Stadtsparkasse und noch viel mehr. Aber also vielleicht nochmal jetzt auf deinen nachhaltigen Hintergrund vielleicht mal zu kommen. Hast du so einen nachhaltigen Hintergrund? Also hast du Eltern, Großeltern, Geschwister, die sich für Nachhaltiges schon früher interessiert haben? Bist du über sie darauf gekommen oder ist das so aus eigenem Antrieb heraus bei dir entstanden?
Nee, tatsächlich habe ich überhaupt keinen nachhaltigen Hintergrund. Aber meine Nachhaltigkeit entstand auch eigentlich vor allem aus einer Sparsamkeit, die ich damals auch als Studentin sehr dringend nötig hatte. Und dann habe ich eben festgestellt, dass man viele Dinge ersetzen kann, beziehungsweise auch verzichten kann auf viele Dinge. Und wenn man sich dann Stück für Stück auch so vorwagt in so eine Stadt, findet man auch viele Dinge, die kostenlos sind oder Möglichkeiten, sich Sachen anders zu besorgen.
Da wollen wir noch mal ein bisschen konkreter werden, weil du sagst schon kostenlos. Also was denn zum Beispiel? Also weil du jetzt ja davon schon so sprichst, du bist ja auch dann so meine Frankfurter-Expertin sozusagen. Was gibt's denn da so?
Also wenn wir mit dem Kostenlosen anfangen, da gibt es Foodsharing beispielsweise. Dort muss man eben bestimmte, so einen Aufnahmeprozess durchlaufen und kann dann hier in Frankfurt tatsächlich in vielen Supermärkten, Bauernmärkten oder Wochenmärkten, Bäckereien oder anderen Geschäften Dinge abholen. Das muss man auch nicht regelmäßig tun. Man kann sich da einfach Slots eintragen und dann muss man natürlich auch da sein, klar. Und das natürlich auch ein bisschen nach dem eigenen Bedarf. Es ist auch überhaupt nicht, also ganz völlig okay, wenn man die Sachen selber verbraucht. Oft hat man natürlich so viel, dass man es auch noch verteilen kann.
Genau, und das ist diese soziale Komponente. Du hast es auch schon mal gesagt, aus dem Grund kannst du vielleicht das nochmal ganz kurz sagen, weil das auch also für mich einfach noch so ein zusätzlicher Grund ist, das an sich zu machen, auch wenn ich es jetzt selbst nicht mache, aber ich müsste es an sich machen, weil ich die soziale Komponente so gut finde. Kannst du das nochmal kurz sagen, bitte?
Genau, also alles, was man nicht selber verbrauchen kann oder was man nicht selber verbrauchen möchte, das darf man oder muss man im Prinzip sogar weiter verteilen. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal direkt an Menschen in der Nachbarschaft oder an Flüchtlingsheime, Nachbarschaftszentren, sonstiges. Und die 2. Möglichkeit sind Verteiler. Die gibt es bei uns beispielsweise an der Universität und noch an ein paar anderen Stellen in der Stadt. Das sind so Stationen, auch oft mit Kühlschränken, wo man die Sachen dann eben lagern kann und andere Leute können sie sich von dort abholen.
Ja, super, also eine tolle Idee. Genau, also du hast es jetzt Foodsharing genannt. Was gibt es denn noch? Ich meine, jetzt vielleicht gar nicht kostenlos, aber hast du noch so andere Tipps, wo du sagst, also das habe ich früher genutzt, nutze ich auch immer noch, ist einfach eine gute Idee und ist einfach umsetzbar?
Genau, da habe ich auch noch einiges aufgeschrieben. Also das Erste, was es in Frankfurt gibt, sehr besonders, ist ein Erzeugermarkt. Jeden Donnerstag und Samstag auf der Konstabler Wache. Da verkaufen tatsächlich die Erzeuger selber, also die Landwirte, ihre Produkte. Da gibt es tolle Sachen. Es gibt Gemüse, das ist auch überhaupt nicht teuer. Obst, es gibt Marmelade, es gibt Backwaren, alle möglichen verarbeiteten Dinge von Honig über Essig, Senf, alles Mögliche. Total nett auch dort. Man kann da auch zum Mittag essen, Handkäse oder sonstiges. Genau, das ist wie gesagt nicht teuer. Total nett und ich finde auch absolut unterstützenswert. Wichtig dabei ist auch, dass man seine Lebensmittel saisonal bekommt, regional und saisonal. Das heißt, man muss sich nicht groß Gedanken machen, was man kaufen kann, welchen Monat haben wir sonstiges, sondern man kann eben einfach dorthin gehen und kann einkaufen gehen. Mhm. Was ich immer mache, ist aber auch keine Pflicht, ist Eierschachteln, Milchflaschen, Tüten, Tupper und sonstiges mitbringen. Mhm. Und das wird dann dort auch vor Ort dann gefüllt.
Mhm. Das ist natürlich schon so ein Stichwort wieder, weil du natürlich unheimlich viel Verpackungsmüll dann sozusagen nicht produzierst und einfach das vermeidest. Es ist ja relativ einfach. Ich glaube, früher gab es das schon öfter, also dass auch zu Märkten Menschen was mitgenommen haben. Ich glaube, das ist natürlich auch so eine gewisse Bequemlichkeit, vielleicht, die dann irgendwann entstanden ist, dass die Leute dann sagen, okay, da gibt es Tüten, da gibt es irgendwie eine Box oder so, oder es wird eingepackt. Ist ja an sich relativ simpel und relativ einfach. Und ich würde fast behaupten, dass alle irgendwie so Tupperboxen zu Hause haben, die sie auch mitbringen können. Aber Problem ist wahrscheinlich dann auch dran zu denken, die mitzubringen. Aber wenn du weißt, dass du zum Markt fährst, dann kannst du sie auch mitnehmen. Also das genau. Aber du hast noch ein bisschen was anderes. Also du hast auch noch andere Punkte, die ich dann bei dir sehe. Was gibt es da noch? Also was hast du noch für Tipps für Frankfurt?
Genau, was es noch gibt hier. Am Liebfrauenberg ist ein Markt für Setzlinge, also vor allem für Blumen. Aber es gibt auch Gemüse jeglicher Art, Salat, Blumenkohl, Rosenkohl, alles Mögliche. Das kann man sich dann dort kaufen, kostet auch nicht viel. Ich glaube 25 Cent oder so für so einen kleinen Setzling. Mhm. Das geht sicherlich auch mit einem Balkonkasten, kann man dort reinsetzen. Ich habe immer den Pflücksalat, den setze ich einfach in den Garten. Dann wächst er dort und ich kann immer dann, wenn ich Salat machen will, mir von meinen Pflänzchen die äußersten Blätter abpflücken. Mhm. Und bis zum nächsten Mal sind hoffentlich neue nachgewachsen, sodass ich dann auch relativ günstig, relativ flexibel an frischen Salat kommen kann.
Ja. Das klingt sehr einfach im Haus. Das sind ja wirklich auch so diese einfachen Sachen, also die scheinbar so einfach sind, aber die dann trotzdem von vielen nicht umgesetzt werden, weil sie natürlich sagen, ich habe nicht den Platz oder so. Wie ist es mit dem Platz? Also das ist vielleicht, um da so ein bisschen die Brücke auch zu schlagen. Also du machst ja schon viel. Also hast du zu Hause den Platz? Hast du einen Balkon? Hast du eine Terrasse? Hast du die Möglichkeiten, sowas, also so einen Salat hast du jetzt gesagt, aber den dann auch für dich irgendwo hinzustellen, wo er gut wächst?
Ja, wir haben tatsächlich großes Glück, hier in Frankfurt einen Gemeinschaftsgarten zu haben in unserem Haus, der auch tatsächlich sehr kooperativ genutzt wird. Alle Nachbarn übernehmen ab und zu das Gießen und ich verteile dann auch immer meine Sachen an die Nachbarn. Mhm. Aber das ist natürlich ein sehr glücklicher Zufall, das ist hier nicht die Regel. Aber ich denke, dass tatsächlich auch sowas wie Radieschen, Salate, kleinere Pflanzen sich ganz gut auch in Balkonkästen ziehen lassen. Mhm.
Kann ich nur bestätigen. Also habe ich schon gemacht, also in Berlin und in Freiburg und es wächst vieles tatsächlich. Also und wenn du das jetzt nur einfach mal ausprobierst, ne? Also ich glaube nicht, dass immer alles gleich kommen muss. Das ist vielleicht auch der nächste Tipp.
Ja, auf jeden Fall. Man darf sich da auf keinen Fall entmutigen lassen. Also dass Pflanzen mal nicht wachsen, dass irgendwann mal was misslingt, das heißt nicht gleich, dass man keinen grünen Daumen hat. Das passiert jedem.
Genau. Danke. Einfach so, genau. Ich hatte eben schon mal versucht, diese Brücke zu schlagen, also so mit dem Raum jetzt zu Hause bei dir, ihr habt den Gemeinschaftsgarten, aber vielleicht mal auf Frankfurt zu kommen, wie sieht es da aus mit so diesem öffentlichen Raum? Also hast du da das Gefühl, gibt es genug Grünflächen, gibt es genug Bäume, gibt es genug Parks? Also was wünschst du dir da vielleicht auch?
Frankfurt ist eine sehr, im Prinzip relativ kleine Stadt, also von der Grundfläche her. Dadurch ist sie sehr dicht. Es ist außerdem eine Pendlerstadt, das heißt, hier fahren jeden Tag sehr viele Menschen hinein, auch mit dem Auto, also die meisten. Und dadurch sind viele Flächen vergeben für den Verkehr. Es gibt hier breite Straßen und sehr, sehr viele Parkflächen. Mhm. Allerdings gibt es hier auch ein erstes Projekt, also es gibt schon etwas länger, aber ich denke, das hat auf jeden Fall Vorbildcharakter. Am Ostbahnhof, das heißt Frankfurter Garten, und dort haben eben ein paar Aktivisten angefangen, Hochbeete anzulegen, auch einen kleinen Hochseilgarten oder einen Parcours für Kinder. Und ich denke, das hat auf jeden Fall die Möglichkeit, vervielfältigt zu werden. Hier gibt es viele Parkflächen, die nicht besonders groß sind und an strategisch sehr, denke ich mal, sinnvollen Stellen, um da auch eine Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen. Mhm. Also da hoffe ich auf jeden Fall darauf, dass sich das ausweitet. Der Verkehr ist generell ein Problem in Frankfurt. Hier ist Radfahren extrem gefährlich. Mhm. Aber das werden diejenigen aus Berlin wahrscheinlich kennen. Mhm. Mhm. Da müsste auf jeden Fall mehr getan werden. Viele zweispurige Straßen, die hätten auf jeden Fall das Potenzial, zu einer Fahrradstraße ausgebaut zu werden. Die Radwege enden oft an den Stellen, wo es gerade nötig wäre, einen Radweg zu haben. Da muss noch viel passieren und ich hoffe, dass da auch viel passiert in nächster Zeit, weil das Rad tatsächlich für diese Stadt hier eine super Alternative ist. Die Wege sind kurz, die Steigungen sind meistens nicht besonders stark und ist eigentlich alles erreichbar.
Hm, ja, also es ist auch so mein Eindruck, es gibt unheimlich viele Lastenräder auch in Frankfurt. Also ich habe noch nie so viel Paketlieferdienste gesehen mit Lastenrädern. Also in Berlin gibt es längst nicht so viel. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Bezirke, wo dann ein paar irgendwie rumradeln. Aber es gibt unheimlich viel, also tatsächlich auf Lastenrädern jetzt hier in Frankfurt schon. Vielleicht liegt auch vieles sehr dicht zusammen. Also das ist auch gesagt, dass es die Stadt nicht so groß ist. Sie ist im Flach irgendwie und es bietet sich geradezu an. Da fiel mir auch ein Tipp, den Friederike vor kurzem mal auch gegeben hatte oder mir gesagt hätte, das wäre natürlich auch, oder Tipp ist wahrscheinlich der falsche Begriff dafür, aber warum nicht mal so Parkhäuser auch so ein bisschen verändern und sagen zum Beispiel, ein Parkdeck ist dann für Fahrräder, ne? Also sowas vielleicht auch zu machen, also so ganz einfache Dinge, gar nicht sofort ein Fahrradparkhaus zu bauen, wie jetzt in Münster oder Lüneburg oder sonst wo, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, wir haben ja den Raum schon, aber wir machen das bewusst anders. Was hältst du davon, sowas zu machen vielleicht?
Ja, das finde ich alles super gut. Also hier fehlt halt im Moment noch tatsächlich das klare Bekenntnis zu mehr Fußgänger- und Radverkehr. Die neue Altstadt, die jetzt hier gestaltet worden ist, ist komplett autofrei. Die ist auch wunderschön, wird super angenommen, ist Touristen-Highlight. Aber das ist tatsächlich noch ein relativ elitäres Projekt. Und auch wenn ich in anderen Stadtvierteln unterwegs bin, also ich wohne im Nordend, was ungefähr Prenzlauer Berg entspricht in Berlin, wenn ich in anderen Stadtvierteln unterwegs bin, bin ich häufig geschockt, obwohl es hier schon relativ schlimm ist, wie gefährlich Radfahren ist und wie knapp die Autos an einem vorbei donnern. Und da würde ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt ein Kind hätte, nicht wollen, dass es die Wege mit dem Rad zurücklegt. Und dann ist natürlich wieder die Frage, öffentlicher Nahverkehr oder doch wieder Auto. Ja. Ich verstehe das natürlich schon, dass es irgendwie, dass sich der Autoverkehr auch immer selber bestätigt. Also die Wege sind halt für Autos ausgerichtet. Mhm. Keiner fährt gerne hier, aber die Alternativen sind halt genauso schlecht.
Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Also wir versuchen auch in unserer Zeit zu bleiben, die wir uns vorgegeben haben. Wir verraten sie nicht, aber wir werden es auch einigermaßen schaffen. Aber mich würde mal interessieren, was du meinst, was können andere dafür tun, also für eine grünere Stadt? Du hast es eben schon mal angedeutet mit dem Verkehr, wenn jetzt natürlich weniger Autos in der Stadt sind, die Autos oder anders die Leute nicht mit den Autos fahren, sondern mit Fahrrädern, dann würde sich ja schon was verändern. Also glaubst du, dass die Bereitschaft dazu da wäre bei vielen?
Also hier ist es, glaube ich, die Frage, ob man die Frankfurter fragt oder die Pendler. Aber tatsächlich denke ich, dass viel gemacht werden könnte über Nachbarschaftsnetzwerke, die sich zusammentun und beispielsweise einen Platz begrünen oder verändern. Da gibt es auch tatsächlich Unterstützungsmöglichkeiten von der Stadt. Also ich glaube, da ist tatsächlich auch die Bereitschaft zu kooperieren. Die Nachbarschaften müssten sich natürlich vernetzen. Da denke ich, sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial, wobei natürlich auch Frankfurt von der Gentrifizierung nicht verschont ist. Aber ich denke, ja, da gibt es viel zu tun. Parkflächen müssten verteuert werden und vielleicht auch im Rahmen von Pilotprojekten erstmal komplett gesperrt werden und dann anders bespielt werden mit Gastronomie oder mit Kinderspielplätzen, Brunnen, Wasserspiele. Jetzt wurde hier in Frankfurt eine Straße probeweise gesperrt. Also da bin ich auch sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Also ob da tatsächlich dann auch Nachbarschaftsinitiativen das erhalten für sich oder ob das nach einem Jahr wieder freigegeben wird für den Autoverkehr. Denn tatsächlich kann man natürlich in einem Jahr keine großen Umbaumaßnahmen machen. Also das heißt, es kommt wirklich auf die Initiative der Stadtbevölkerung an. Aber das gibt auf jeden Fall Grund zur Hoffnung. Ansonsten denke ich, das betrifft jetzt nicht nur Frankfurt, aber eine autofreie Stadt, autofreie Viertel wären hier super für Kinder, für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für alte Menschen, für Rollstuhlfahrer. Ich denke, das könnte wunderbar zusammengehen. Es wird heute halt viel zu sehr durch den Autoverkehr dominiert. Und dann könnten sich da, denke ich, auch daraus viele weitere Projekte entwickeln. Also was ich beispielsweise auch noch wichtig fände, das betrifft jetzt auch wieder nicht nur Frankfurt, wäre eine Kompensation für umweltfreundliches Verhalten, also beispielsweise für Leute, die den Sommer über in Frankfurt verbringen, was auch oft diejenigen betrifft, die sowieso nicht so materiell gesegnet sind. Und wenn die für den Sommer, den sie einen guten Sommer, den sie in Frankfurt verbringen, dann vielleicht auch noch einen Tausender bekommen, das wäre doch super. Also ich denke, da müsste man einfach Synergien finden oder auch sowas, ich meine, was natürlich trotzdem möglich wäre, wäre sowas wie Nachtzüge auch wieder einzuführen und günstig zu halten. Oder zumindest auch einfach zu halten oder, weiß ich nicht, vielleicht auch in zwei verschiedenen Preislagen irgendwie so anzubieten, dass es für jeden zugänglich ist. Was ich wichtig fände, wäre außerdem die Möglichkeit für Kinder, Naturerfahrungen zu machen, auch in der Stadt. Also da habe ich letztens in Paris was gelesen von einer Schafherde, die dort jetzt durchgetrieben wird. sowas wäre toll, wenn es das hier auch geben würde.
Mhm. Also gibt es in München, habe ich schon mal gelesen.
Also. Ja, und, ja, genau, und ich habe es, wie gesagt, in Paris gelebt. Aber das ist natürlich auch ein Symbol, ein starkes Symbol für eine Rückkehr der, der Natur in die Stadt und für die vielen Stadtkinder hier, die nicht die Möglichkeit haben, Naturerfahrungen zu sammeln, wäre das total wichtig. Also ich denke auch für die Beziehung zur Natur wäre es wichtig, dass die Natur eben auch in der Stadt ist, sichtbar ist und dass man sie wahrnehmen kann als Kind und später natürlich auch noch.
Ja, danke. Also es gibt unheimlich viel, du hast jetzt auch sehr viel genannt. Es gibt ja auch andere Städte, die schon viel vormachen. Also es gibt Städte natürlich wie Kopenhagen, Amsterdam, die immer genannt werden, jetzt gerade beim Radverkehr, die aber vieles richtig gemacht haben. Es gibt Städte wie London, die ziemlich spät an sich auch erst umgeschwenkt haben, aber die natürlich das Parken so teuer gemacht haben, dass da niemand mehr in die Innenstadt reinfährt oder nicht möchte, was auch vernünftig ist. Also es gibt einfach auch Beispiele jetzt, also Paris hast du genannt, da gibt es auch dieses Stück an der Seine, was da praktisch dann zum Strand umfunktioniert wurde, wo auch gemessen werden kann. Also um wie viel geringer sozusagen die Feinstaubbelastung ist mittlerweile. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, die auch gemacht werden können. Ich würde vermuten, dass die Städte recht viel machen werden in Zukunft, weil sie nämlich auch vielleicht Angst haben, dass ihre Städte noch früher absaufen, als sie es haben wollen, bei Starkregen oder so. Problem sind ja auch mal diese Bodenversiegelung. Und wenn du Starkregen hast und das Wasser läuft nicht ab oder es läuft irgendwie sozusagen falsch ab, das ist blöd. Und da wäre es natürlich schon ganz gut, einfach mehr Flächen zu haben, wo das Wasser vielleicht auch versickern kann, beispielsweise. Aber gut, also das ist jetzt mein persönlicher Wunsch.
Ja, also was ich noch vielleicht ergänzen will, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich für die Stadt der Zukunft, die eine Schwammstadt sein muss und eine Stadt der multiplen Mobilitätsformen sein muss, dass man sich dafür einfach positive Visionen überlegt, gesellschaftlich. Und das muss natürlich auch in demokratischen Prozessen passieren. Das sollte nicht einer von oben der Stadt aufzwängen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und das muss natürlich auch eine Art Pendelbewegung sein. Also man kann natürlich auch nicht den Autoverkehr abschaffen, ohne Rad und Nahverkehr auszubauen. Aber dazu würde ich noch ganz kurz auf eine kleine Anmerkung in eigener Sache machen wollen. Ja. Ich habe nämlich seit einiger Zeit ein Hashtag mit meiner Schwester gemeinsam ins Leben gerufen. Und da geht es darum, gemeinsam Alternativen für die Nutzung des öffentlichen Raums zu entwickeln. Eben Parkflächen oder Straßen zu bespielen. Im Moment ist es eher eine Kunstaktion. Natürlich werden die Flächen dafür nicht freigegeben und wir müssen uns ganz guerillamäßig die selber erobern. Aber unser Hashtag heißt Slipperize und wir veranschaulichen, verbildlichen eben die Möglichkeiten, die der öffentliche Raum bietet. Und wir würden uns freuen, was bisher leider noch nicht geschehen ist, wir sind auch noch ganz am Anfang, wenn andere einsteigen und ihre Ideen auch umsetzen, fotografieren und kommentieren und dass eine Art Wettbewerb wird, eine Demokratie, die gegenseitig sich bereichert und entwickelt und die Alternativen aufzeigt für eine lebenswerte Stadt, die trotzdem klimafreundlich ist.
Genau, also ihr seid bei Instagram, glaube ich?
Genau.
Genau, und unter dem Hashtag Slipperize zu finden, also vielleicht soll ich es nochmal buchstabieren, sicherheitshalber, aber es ist wieder Slipper. Ihr habt auch mal diese lustigen Hausschuhe an, dann, ne? Ja. Und dann praktisch wieder Slipper und dann IZE, richtig? Also genau. Slipper und dann IZE hinten dran, da unten ist zu finden. Tolle Idee auf jeden Fall und ich muss wahrscheinlich auch nochmal mitmachen, aber genau, sonst sind wir am Ende. Also du hast schon vieles gesagt. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch Punkte, vielleicht die offen sind oder haben wir alles sozusagen abgearbeitet?
Ja, also ich kann noch ein paar kurze Tipps für nachhaltigen oder ja, Konsum sonstiger Güter geben, die man so im täglichen Leben braucht. Also hier gibt es sehr viele Dinge auf dem Sperrmüll. Ich habe tatsächlich echt keine Möbel gekauft für unsere Wohnung. Und Kleidung, Schuhe, solche Dinge kriegt man hier bei Oxfam super. Oder auf einem Flohmarkt, der jeden Samstag stattfindet, wechselnd am Schaumainkai oder im Osthafen. Genau, da bekommt man eigentlich ja, vom Schuh bis zum Kerzenständer, Fahrrad, naja, okay, die sollte man vielleicht lieber nicht dort kaufen, aber ja, eben alles Mögliche, was man sonst so, was das Herz begehrt. Mobilität gibt es hier natürlich auch jede Menge. Möglichkeiten, Fahrrad, Nahverkehr. Es gibt hier tolle Fahrradläden auch und tolle Fahrradwerkstätten. Leihräder gibt es, E-Scooter. Ich denke, die E-Scooter, ich weiß jetzt nicht, ob die nachhaltigste Alternative sind, aber zumindest kann man die Perspektive eines Fahrradfahrers mal sich anschauen. Das ist bestimmt auch keine schlechte Perspektivwechsel. Jo, und ich hoffe einfach, dass die Verknappung und Verteuerung vom Parkraum dazu führt, dass der Raum nicht nur teurer wird, sondern tatsächlich auch neu aufgeteilt wird.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Lucia. Das war jetzt sozusagen Sustainable das erste Mal on Tour in Frankfurt am Main. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr abonniert unseren Podcast. Mal schauen, wie der Fetisch noch größer wird. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Lucia. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und wir sagen
Tschüss.